Ich freue mich auf die Predigt heute. Ich bin richtig, richtig begeistert über diesen Text. Ich sage es zwar fast jedes Mal und langsam fällt es mir selber auf. Die Texte, die gefallen mir jedes Mal richtig gut und jedes Mal sage ich, das ist wirklich einer der wichtigsten Texte in der ganzen Bibel. Und langsam bekomme ich fast den Eindruck, als wäre es das Wort Gottes, was wir hier lesen, weil alles gut ist, was drin steht. Gib mir irgendeinen Text und man findet etwas Gutes. Luther hat zwar gesagt, wenn du einen Text nicht verstehst, dann grüß freundlich und geh weiter. Aber irgendwann sagt er einem dann doch was. Das sagt nicht Luther, sondern das sag ich. Die Predigt heute trägt den Titel, den verheißungsvollen Titel, und ich will, dass es eine verheißungsvolle Predigt ist, warum ein Unentschieden zu wenig ist. Warum ein Unentschieden zu wenig ist. Wir haben Ostern immer noch, das finde ich das Schöne. Annegret hat es gesagt, wir feiern Ostern immer noch quasi eigentlich bis, ich würde sagen, eigentlich bis Pfingsten. Nehmen wir diesen Schwung von Ostern mit. Und es ist das Schöne daran, dass Ostern nicht an Ostersonntag vorbei ist, weil Ostersonntag manchmal auch, finde ich, Schwierigkeiten mit sich bringt. Also jetzt nicht theologische Schwierigkeiten, sondern ich finde emotionale Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es manchmal schwierig, diesen Schwung von Ostern, diesen Optimismus, dieses, er ist auferstanden, alle strahlen, alle sind happy. Ich weiß ja nicht, wie es hier im Gottesdienst war, ich war ja in Wenigsen letzte Woche, aber ich nehme an, ihr wart alle happy. Diesen Schwung dann mitzunehmen in den Alltag. Weiß nicht, ich hoffe, es geht euch anders, aber ich befürchte, es geht euch wie mir. Manchmal holt einen der Alltag dann doch schneller ein, als einem lieb ist. Und du kommst also mit dieser Botschaft, Jesus ist Sieger, Jesus ist auferstanden, dann Sonntag nach Hause. Und dann kommen aber trotzdem, stellst du dann zu Hause fest, die Kämpfe, die Schwierigkeiten, die Themen in meinem Leben, die mich so beschäftigen, die bleiben. Ja, obwohl Jesus auferstanden ist, obwohl Ostersonntag schön war, bleiben diese Themen. Und ich finde es manchmal schwierig, dann diese Botschaft, der Herr ist auferstanden, in meinem Herzen zu behalten und mitzunehmen in meinen Alltag, in mein Leben, und frage mich dann, was mache ich jetzt damit? Da fühle ich mich vielleicht sogar noch schlecht, dass ich nicht zu Hause denn den ganzen Tag Halleluja singe, weil eben manche Dinge mich einfach beschäftigen und runterziehen. Jesus ist auferstanden und ich habe vielleicht das Gefühl, ich stecke immer noch im Grab fest. Und mit diesem Gefühl will ich heute starten. Und der Text, den ich dazu habe, guck mal, heute fange ich ganz schnell mit dem Text an. Es gibt euch die Hoffnung, es geht heute kürzer. Ich kann aber euch wahrscheinlich nicht verheißen, dass es so ist. Ich fange gleich mit dem Text an. Der Text steht, und das ist schön, könnt ihr euch gut merken, falls ihr euch mal wieder Verse auswendig merken wollt. Genesis, also 1. Mose, Kapitel 32, Verse 23 bis 32. Also wir haben 3, 2, 2, 3, 3, 2. Das könnt ihr euch merken. Das ist wie so eine Telefonnummer von einem großen Unternehmen. Und dieser Text, ihr werdet wirklich merken, das ist wirklich ein faszinierender Text. Ah, nee, wir haben ihn heute nicht eingeblendet. Aber ihr könnt ihn gerne auf eurem Handy oder auf eurer Bibel, wenn ihr eine dabei habt, mitlesen. Was vielleicht ein Text, den ihr schon mal gehört habt, aber es ist ein Text, da könnte man über jeden Vers von diesem Text könnte man eine eigene Predigt halten. Ich versuche es heute alles in einer. Noch in jener Nacht, wir sind bei Jakob, noch in jener Nacht stand Jakob auf, ich erzähle gleich so ein bisschen die Story drumherum, aber erst lese ich den Text, stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Kinder und ging durch die Furt des Jabok. So heißt der Fluss. Er nahm sie und brachte sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und als er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, berührte er sein Hüftgelenk, sodass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte. Also berühren ist wahrscheinlich ein Euphemismus. Der hat da wahrscheinlich draufgeschlagen, richtig heftig, als er mit ihm rang. Und er sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei, du segnest mich denn. Da sprach er zu ihm, also ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, Entschuldigung. Da sprach er zu ihm, wie heißt du? Und er sprach, Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, bitte nenn mir deinen Namen. Er aber sprach, was fragst du nach meinem Namen? Und dort segnete er ihn. Und Jakob nannte die Stätte Peniel oder Penuel, ich weiß nicht, was bei euch steht in der Übersetzung, ist egal. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davon gekommen. Und als er an Penuel vorüber war, ging ihm die Sonne auf, er hinkte aber wegen seiner Hüfte. Lass ich mal kurz sacken, den Text. Er hinkte aber wegen seiner Hüfte. Also, wer von euch kennt die Geschichte von Jakob? Jetzt, ihr könnt euch ruhig outen, wenn ihr sie nicht kennt. Wir versuchen sie mal kurz zu rekonstruieren. Jetzt kommt der Test, ob ihr sie auch wirklich kennt. Jakob ist also ein Zwilling, ja? Genauso wie Thomas übrigens, fällt mir auf, die Parallele hier. Also Jakob ist ein Zwilling, sein Bruder heißt Esau, genau. Und Jakob ist der Zweitgeborene. Jakob, so wird zumindest im Text behauptet, heißt so viel wie der Fersenhalter. Ja, also Jakob kommt als der Zweite auf die Welt. Und damit hat er ein Problem, denn der Segen, der Erstgeburtssegen oder das Erstgeburtsrecht gehört dem Erstgeborenen, also Esau. Seine Mutter steht aber auf seiner Seite, also auf Jakobs Seite und will ihn unterstützen und schmiedet mit ihm einen, sagen wir mal, nicht ganz koscheren Plan, den Vater zu überlisten und den Erstgeburtssegen zu erschleichen von dem Vater. Der kann nicht mehr so gut sehen, lange Geschichte. Falls ihr die noch nicht gehört habt, lohnt es sich mal im Kindergottesdienst vorbeizugucken. Da wird es dann vielleicht erzählt. Ist dann ganz cool mit dem mit so einem Fell, die tricksen die den dann aus. Also das lohnt sich, die nochmal zu lesen, die Geschichte, oder zu hören im Kindergottesdienst. Und dann kriegt er tatsächlich diesen Segen, aber natürlich, wie schon zu erwarten war, ist Esau davon nicht besonders begeistert und Esau ist größer und stärker als Jakob und droht ihn totzuschlagen. Daraufhin muss Jakob fliehen und flieht zu seinem Onkel, also dem Bruder von seiner Mutter, Laban heißt der, und er arbeitet dort, um so ein bisschen Geld sich zu verdienen sozusagen oder um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ist dort eigentlich ganz gut unterwegs, arbeitet hart, ist ein guter Schafzüchter, ja, das gehört auch was dazu. Und dann verliebt er sich in die Tochter, er will die Tochter heiraten, arbeitet hart, um die Tochter zu bekommen. Dann kriegt er die falsche Tochter untergeschoben, Lea, muss die erstmal heiraten. Dann muss er nochmal arbeiten, um sich die andere Tochter, die er eigentlich wollte, zu verdienen. Ist auch ein bisschen ein etwas überholtes Bild für die heutige Zeit. Rahel, die will er dann auch noch heiraten, er kriegt den Hals nicht voll. Nein, er liebt Rahel einfach. Und arbeitet dann nochmal und heiratet dann also Rahel. Und nachdem er dann also beide geheiratet hat, geht er wieder weg von Laban. Dann gibt es noch so eine Geschichte mit Tieren, die er mitnehmen soll. Und dann auch da muss er sich wieder anstrengen, um dann quasi sein Recht sich zu erkämpfen oder zu erstreiten. Und er zieht dann los, um wieder zurück in sein Heimatland zu gehen. Und auf dem Weg dorthin kriegt er dann die Botschaft, Esau, dein Bruder, reitet dir mit seinen Männern, also mit seiner Armee sozusagen, entgegen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir hier sind in der Geschichte, also eigentlich der Tiefpunkt in der Geschichte, weil Jakob jetzt das Herz in die Hose rutscht. Ja, Jakob ist jetzt an dem Punkt, vor dem er sich schon lange gefürchtet hat und es sieht nicht gut aus für ihn, weil Esau anscheinend nicht in friedlicher Absicht auf ihn zukommt, sondern in feindlicher Absicht. Und Jakob hat dem eigentlich nicht wirklich was entgegenzusetzen. Und an der Stelle in der Geschichte sind wir jetzt. Also wir haben eine Geschichte bei Jakob von einem Mann, der eigentlich alles im Leben sich hart erkämpfen musste. Dem wurde nichts geschenkt. Er hatte sich zwar mit List erkämpft, aber er musste sich alles hart erkämpfen. Ihm wurde nichts geschenkt. Und das ist sein Lebensthema, dass er eigentlich von Anfang an ungerecht, in einer ungerechten Situation geboren wurde und sich alles, was er hatte, hart erkämpfen musste und trotzdem nie so viel hatte wie sein Bruder Esau. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Also ich versuche es mal aus der Perspektive zu sehen, weil sonst wird oft Jakob so ein bisschen negativ dargestellt. Der hat so betrogen und gelogen, aber er war eben auch von vornherein in einer unfairen Position. Jakob musste sich alles erkämpfen. Und jetzt kommt er an diesen Punkt, an diesen mysteriösen Punkt in der Geschichte, wo er entscheidet, ich muss jetzt meine Familie in Sicherheit bringen, ich muss die da auf die andere Seite des Jabok bringen. Und es kommt der Moment, wo ich meinem Bruder gegenübertrete, der Moment, vor dem ich mich lange gefürchtet habe. Und dann heißt es im Text, und das finde ich das Spannende, dann heißt es im Text, da Jakob blieb alleine zurück, da ahnt man schon, jetzt passiert irgendwas, ja, er bleibt alleine, er geht nochmal zurück und er bleibt alleine, er zieht sich zurück. Immer wenn sich in der Bibel jemand zurückzieht, passiert was Besonderes. Also ich kann euch nur empfehlen, zieht euch mal zurück. Das ist gut, ja, Jesus wird in der Wüste versucht und da habe ich letztens eine Andacht drüber gehalten. Die Wüste ist nicht der Ort, wo Jesus am schwächsten war, sondern die Wüste ist der Ort, in der Jesus am stärksten war, weil er da alleine war und 40 Tage Zeit hatte mit Gott. Fasten, da denkt man, er ist geschwächt, aber er war stark, dem Teufel zu widerstehen. Also es lohnt sich, sich zurückzuziehen, Zeit alleine zu haben, sein Smartphone zu Hause zu lassen und sich stärken zu lassen von Gott. Und dieser Moment ist der Moment, in dem ein Kampf stattfindet. Und das ist mysteriös an diesem Text. Da kommt einer und greift ihn an. Also hier heißt es, da rang einer mit ihm. Das ist, was ich an der Bibel so liebe. Ja, dann kommen so Sätze, da fragt man sich, warum schreibst du das in einem Halbsatz? Ja, manchmal werden Dinge in Kapiteln erklärt, wo man denkt, das hätte man auch in drei Worten sagen können. Und dann kommt sowas, ja, ein Angriff von einer fremden Person bei Nacht, mega spannend, mega mysteriös und es wird in einem Halbsatz zusammengefasst. Warum? Warum, Bibel? Aber das ist gut, weil ich glaube, dadurch wird mehr Spannung erzeugt. Ja, und es ist gut, weil es uns offen lässt, wer kämpft da eigentlich? Es lässt uns offen, was für eine Art von Kampf findet da überhaupt statt? Ja, anscheinend ein Ringkampf, aber ist es wirklich ein realer Ringkampf oder ist es vielleicht sogar ein innerlicher Ringkampf mit seinen innerlichen Kämpfen, die er eigentlich schon seit Jahrzehnten mit sich rumträgt? Jedenfalls glaube ich, dadurch, dass hier nicht erklärt wird, wer gegen Jakob kämpft, legt sich zumindest die Vermutung für uns nahe, dass es jemand ist, den Jakob kennt. Es ist ein alter Bekannter von Jakob und ich glaube auch, dass dieser Kampf von Jakob nicht der erste Kampf ist, den Jakob führt mit dieser Person. Behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist ein Kampf, den Jakob schon kennt. Und es ist ein Kampf, den Jakob vielleicht schon sein Leben lang geführt hat. Immer wieder und immer wieder. Der Kampf vielleicht um die Anerkennung seines Vaters. Der Kampf gegen seinen Bruder, den er eigentlich liebt und auf der anderen Seite vernichten muss, um sich die Anerkennung seines Vaters zu erkämpfen. Der Kampf vielleicht mit sich selber, mit der Schuld, die er auf sich geladen hat. Wir wissen es nicht, aber es ist ein Kampf, den Jakob, behaupte ich, schon, also ein Kämpfer, den Jakob schon in irgendeiner Art und Weise kennt. Und später, das ist spannend, aber da müsste ich nochmal extra drauf eingehen, später identifiziert er diesen Kampf als Kampf, nicht als Kampf mit Gott. Ja, das wird oft so dargestellt, er kämpft gegen Gott. Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass er mit Gott gekämpft haben könnte, weil es heißt, du hast mit Gott und mit Menschen gestritten. Ja, aber und später sagt er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und überlebt. Aber es heißt trotzdem nicht, dass diese Person, mit der er da gekämpft hat, konkret Gott gewesen sein muss, sondern es heißt nur, dass er Gottes Angesicht in diesem Kampf gesehen hat. Es ist nur ein Hinweis an euch, um den Text mal ein bisschen anders zu lesen, als ihr den vielleicht bisher gelesen habt. Es bleibt also offen. Ja? Und jetzt kommt der Moment, auf den ich mich konzentrieren will in dieser Predigt. Jetzt kommt der Moment, auf den ich mich konzentrieren will. Die Sonne geht auf. Ja, Showdown. Die Sonne geht auf am Horizont. Die ganze Nacht wurde gekämpft und jetzt geht die Sonne auf. Das Schlimmste ist überstanden, denkt man. Gott sei Dank, es geht bergauf. Der Feind muss sich zurückziehen. Ja? Der Feind merkt, er kann nichts mehr ausrichten. Die Hüfte ist ausgerenkt, aber es ist zu Ende. Man kann jetzt aufatmen und der erste Instinkt von mir als Leser oder von mir als Mensch auch, vielleicht von dir auch, ist zu sagen, puh, geschafft. Jetzt bloß raus hier, jetzt bloß loslassen, jetzt bloß weg hier. Dieser Kampf ist vorbei, erstmal vorbei, auf Eis gelegt, pausiert, aber ich brauche jetzt Zeit, mich zu erholen. Ja? Aber dieser Kampf ist für Jakob, dieses Aufgeben, ja? dieses Ausruhen, dieses Unentschieden, ist für Jakob keine Option. Dieses Unentschieden ist für Jakob keine Option. Dieser Kampf nämlich, und das habe ich euch ja gerade erklärt, begleitet ihn schon so lange, den kennt er schon so gut, der ist für ihn so existenziell, so allumfassend, dass ein Unentschieden, und das merkt Jakob in dieser entscheidendsten Situation seines Lebens, nicht in Frage kommt. Weil ein Unentschieden für ihn den Tod bedeuten würde. Ein Unentschieden wäre ehrlich gesagt eine Niederlage, diesen Kampf schon wieder aufzuschieben, schon wieder zu pausieren, schon wieder auszuruhen. Das ist so, als wenn ich mit dem Fahrrad den Deister hochfahre. Ja? Das ist anstrengend, kann ich euch nur empfehlen. Das ist gut fürs Herz, glaube ich. Sagt man immer so, oder? Wenn man Cardio, wenn man so ein bisschen Ausdauertraining macht. Deister hochradeln, anstrengend. Ja, sehr anstrengend. Kommt darauf an, von welcher Seite man kommt. Eine Seite ist sehr anstrengend, die andere ist anstrengend und dann nochmal anstrengend. Und dann radelt man da hoch und jetzt stellt euch vor, man kämpft diesen Kampf, ja, und es fühlt sich wirklich an wie ein Kampf. Ich war manchmal schon kurz davor zu sagen, ich steige jetzt ab, ich schiebe den Rest. Und dann kämpft man sich da hoch und man ist am obersten Punkt und dann würde man sagen, jetzt steige ich ab und steige in den Bus und fahre mit dem Bus runter. Weil ich jetzt doch denke, jetzt habe ich die Chance, ja, jetzt kann ich aufhören. Aber was wäre das für ein Sieg, ja? Was wäre das für ein Sieg, jetzt den Rest mit dem Bus runterzufahren? Ich lasse dich nicht, sagt Jakob, ich habe so lange mit dir gekämpft, seit meiner Geburt vielleicht kämpfe ich mit dir und jetzt lasse ich dich nicht einfach so davonkommen. So gehst du mir nicht weg. Jetzt geht die Sonne auf, wir haben die ganze Nacht gekämpft und jetzt willst du einfach abhauen? Keine Chance. Und das ist der Punkt für mich, der Knackpunkt von diesem Text. Römer 8, Vers 28, ihr kennt das vielleicht auch auswendig aus dem Kindergottesdienst, wieder. Römer 8, Vers 28, wer weiß es? Gut, also nächste Woche gehen wir alle in den Kindergottesdienst. Wir wissen aber, dass denen, ein ganz wichtiger Vers, einer meiner Lieblingsverse, hätte ich aber auch nicht auswendig gewusst, ehrlich gesagt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn ich am Gipfel des Deisters, ja, der ist ja noch nicht mal so hoch, Nienstedter Pass, wenn ich da in den Bus einsteige, dann dient es mir nicht zum Besten. Dann ist es irgendwie okay, dann habe ich es irgendwie geschafft, aber dann habe ich nur die Hälfte von dem, was ich haben könnte. Das Runterfahren ist nämlich der eigentliche Spaß, ja, der eigentliche Gewinn. Und das heißt, als Christen kämpfen wir die Kämpfe, die wir kämpfen, nicht einfach, um den Zustand vorher wiederherzustellen. Wir sind nicht die Feuerwehr, die den Baum, der auf unseren Weg gefallen ist, irgendwie versucht wegzusägen, damit die Autos da wieder fahren können, um den Zustand vorher wieder herzustellen, sondern wir kämpfen den guten Kampf, wie Paulus schreibt, in dem Wissen, dass das Ende am Ende besser sein muss als vorher. In dem Wissen, dass der Baum, der auf diese Straße gefallen ist, nicht einfach nur ein Hindernis ist, was beseitigt werden muss, um den Zustand vorher wiederherzustellen, sondern dass dieser Baum, der auf die Straße gefallen ist, die Rampe ist in eine bessere Zukunft, auf einen besseren Weg. Ostern ist genau diese Botschaft. Die Botschaft von Ostern ist genau diese Botschaft. Es ist die Erinnerung, Jesus ist nicht im Grab geblieben, Auch wenn er es hätte können, ja, Jesus hätte im Grab bleiben können vielleicht, dann wäre vielleicht heilsgeschichtlich auch alles erfüllt gewesen. Der Opfertod wäre vollbracht gewesen, wir hätten von unserer Sünde freigesprochen werden können. Keine Ahnung, ich will das gar nicht denken, was passiert wäre, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Aber er hätte es können. Jesus hätte auferstehen können und danach nie wiederkommen. Ja, er hätte den Heiligen Geist nicht ausschütten müssen. Aber Ostern ist eine Geschichte von einer Niederlage, die zum größten Sieg der Geschichte wird. Und stellt euch mal vor, was ohne Ostern gewesen wäre. Stellt euch mal vor, Jesus hätte nur versucht, den Zustand vor Ostern wiederherzustellen. Dann wäre er auferstanden, hätte gesagt, so Leute, wir ziehen jetzt wieder los. Wir packen unsere Sachen, wir reisen wieder durch Galiläa und predigen noch ein bisschen. Es wäre vielleicht für die Jünger akzeptabel gewesen. Es wäre vielleicht sogar das gewesen, was sie sich am meisten gewünscht hätten, das Komfortabelste. Aber was wäre dann aus der Geschichte geworden? Ostern ist der beste Beweis dafür, dass die Hindernisse und die Kämpfe in unserem Leben nicht dafür da sind, den Zustand vorher wiederherzustellen, sondern dass sie die Rampe sind auf einem besseren Weg. Gott repariert nicht. Das ist die Botschaft heute. Gott repariert nicht. Gott renoviert nicht. Er streicht nicht ein bisschen Farbe drauf und macht alles wieder wie früher, sondern Gott upgradet. Ja? Gott upgradet. Ihr kennt diese Serie vielleicht noch von früher, Pimp My Bike. Kennt ihr die? Oder Pimp My Ride, ja? Wo lief das auf? MTV, genau, oh, das gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Ne? Aber MTV, da lief das, keine Ahnung, die von euch, die das nicht kennen, habt auch nicht so viel verpasst. Das war da brachte immer jemand so eine Schrottkarre, ja, so ein Auto und eine richtige Schrottkarre, da war alles kaputt, hat alles gequietscht. Und dann haben diese Automechaniker da was richtig Großes draus gemacht. Ja? Und stellt euch mal vor, das wäre die langweiligste Serie der Welt gewesen, wenn die einfach das Auto wieder so gemacht hätten wie vorher. Ja, einmal durch den TÜV bringen. Ja, das ist nicht, wie Gott Geschichten schreibt, sondern Gott pimpt unser Ride. Ja, das ist jetzt ein ganz, ist wie von so einem Jugendgottesdienst, ganz schlecht. Ganz schlechtes Beispiel, aber Gott macht alles besser. Und was braucht er dafür? Gott braucht dafür nicht mal ein kaputtes Auto. Was braucht Gott für ein Wunder in deinem Leben? Das ist jetzt eine Frage. Was braucht er für ein Wunder in deinem Leben? Die Antwort ist nichts. Was braucht Gott, um etwas zu vollbringen? Nichts. Er braucht nichts. Das ist eine der schönsten Botschaften im ersten Kapitel der Bibel. Gott schafft die Welt aus nichts. Creatio ex nihilo hat Luther das genannt. Schöpfung aus nichts. Keiner kann aus nichts etwas schaffen, außer unser Gott. Und er schafft alles aus nichts. Und so kann er auch in unserem Leben aus nichts die größten Dinge schaffen. Er braucht nichts, was wir ihm bringen, und kann alles aus dir machen. So heißt es hier im... Habe ich mir nicht aufgeschrieben. 2. Korintherbrief. Ich rate jetzt mal, schlag das bitte nach und sag das mir. Ihr kennt vielleicht diesen Vers auch, das ist auch so ein typischer Taufvers. Ihm aber, der weit mehr zu tun vermag, als alles, was wir erbitten oder ersinnen, weit über alles hinaus, wie es die Kraft erlaubt, die in uns wirkt. Ja, weit mehr, als wir uns vorstellen können. Ich habe ein Bild noch für euch, das habe ich diese Woche so, das kam mir so, ich sage jetzt mal, das ist ein Bild von Gott, das habe ich wirklich so empfunden und das will ich euch heute demonstrieren, damit ihr was Optisches noch mitnehmen könnt aus der Predigt. Dafür brauche ich diesen Stuhl. So. Und bitte eine freiwillige Person. Irgendjemand, Angret, ja, okay, du müsstest dich da drauf stellen, es ist aber nicht gefährlich. Lieber jemand, schwer bist du nicht, aber ich habe ein bisschen Sorge, wenn dann doch was passiert, dann bin ich schuld. Okay, weiter. Ja, jetzt müsstest du dich einmal bitte auf den Stuhl stellen. Ja, danke. Und stehst du da komfortabel einigermaßen?
Ja.
Gut. Ihr kennt vielleicht dieses Bild von früher, von so Teenie-Tagen oder so. Ja, ich kenne dieses Bild, wenn einer oben auf dem Stuhl steht. Ja, da geht es oft dann um Beziehungen mit Nichtchristen. Ja, lass dich nicht auf eine Beziehung mit einem Nichtchristen ein oder auf eine zu enge Freundschaft mit einem Nichtchristen ein, weil wenn du da oben stehst und ich stehe da unten, ja, und wir versuchen einander zu ziehen, wer gewinnt dann?
Ich zieh dich hoch.
Ja, wer gewinnt dann? Dann heißt es natürlich immer der unten steht, weil der steht ja sicherer, ja, der steht sicherer und kann dann den, der auf dem Stuhl steht, und außerdem hat er natürlich noch die Schwerkraft auf seiner Seite, kann den, der auf dem Stuhl steht, runterziehen. Und was ich euch heute Morgen mit diesem Text als Botschaft mitgeben möchte, ist, dreht dieses Bild um. Dreht dieses Bild um. Weil die Mentalität, die hinter diesem Gedanken steht, ich ziehe Waldemar runter, ist doch die Mentalität, du musst aufpassen, dass du nicht runterfällst im Glauben. Und es ist nicht falsch, das will ich nicht sagen, es ist nicht falsch. Ihr müsst, natürlich ist es wichtig, im Glauben zu bleiben und festzustehen in unserem Glauben. Ja, aber die Mentalität ist eine Mentalität der Angst, eine Mentalität, die uns bereit macht, uns mit einem Unentschieden zufrieden zu geben. Zu sagen, Waldemar, gib mir mal kurz die Hand bitte, zu sagen, ich lass lieber los, bevor er mich runterzieht. Aber die Mentalität, zu der ich euch heute Morgen ermutigen will nochmal, ist die Mentalität, ich lass nicht los. Ja, so wie Waldemar jetzt, er lässt nicht los. Ja, ich lass nicht los. Weil ich weiß, der Stuhl, auf dem ich stehe, der ist nicht so wackelig, wie ich vielleicht dachte. Die Bibel sagt, der Thron Gottes, auf dem er sitzt, die Bibel sagt, die Erde ist nur der Schemel seiner Füße. Ja, und wenn wir glauben an diesen allmächtigen Gott, der die Welt geschaffen hat, für den die Erde nur der Schemel seiner Füße ist, wie sicher muss der Stuhl sein, auf dem wir stehen? Und dazu will ich euch heute ermutigen, dass ihr daran glaubt, dass ihr nicht Angst haben müsst, runtergezogen zu werden von den Kämpfen in eurem Leben, sondern dass ihr die Kämpfe festhalten dürft und sagt, du kommst jetzt hier hoch. Und ich lasse dich nicht, bis du mich segnest. Danke, jetzt kannst du wieder runtergehen. Wenn Gott für uns ist, wie geht's weiter?
Wer kann gegen uns sein?
Wer kann gegen uns sein? Das ist die Botschaft. Jakob bekommt dann seinen Segen. Ja? Er bekommt dann seinen Segen und er heißt nicht mehr der Fersenhalter. Das entwickelt sich in dem Text zu genau diesem Kampf. Darauf spitzt es sich zu, dieser Kampf seines Lebens, dass er nur der Fersenhalter ist, der nichts wert ist, der sich alles erkämpfen muss, wird in diesem Moment entschieden, in dem Jakob sagt, ich höre diesmal nicht auf, diesmal kämpfe ich den Kampf bis zum Ende, diesmal halte ich fest. Und das ist, würde ich behaupten, der entscheidende Punkt in der Geschichte von diesem Mann. Dieser eine Moment, in dem er sagt, diesmal kämpfe ich den Kampf zu Ende. Und dann sagt Gott, jetzt heißt du nicht mehr Jakob, jetzt heißt du Israel. Und das wird die Geschichte von einem ganzen Volk. Und das wird die Geschichte von uns. Ja, weil die Geschichte Israels ist auch unsere Geschichte. Wie heißt du? Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israels. Israel. Gottes Streiter. Auch die Frage, ob man den Namen haben möchte, aber es ist ein Name voller Segen. Und dann fragt er, wie heißt du? Eine Sache, auf die ich auch noch eure Aufmerksamkeit kurz lenken möchte. Wie heißt du? Und dann antwortet er, warum fragst du nach meinem Namen? Und ich würde es mal so betonen, warum fragst du nach meinem Namen? Ja, was spielt es für eine Rolle, wie ich heiße? Es ist vielleicht unser menschliches Bedürfnis, dem einen Namen zu geben, diesem Kampf. Ja, den zu kategorisieren, den in unseren Horizont irgendwie einzuordnen, den vielleicht sogar zu kategorisieren. Heißt du Krebs? Heißt du, keine Ahnung, Beziehungsabbruch? Heißt du, heißt du Sucht? Heißt du Depression? Bist du schlimmer als die Kämpfe von anderen? Oder bist du schlimmer als die Kämpfe, die ich bisher gekämpft habe? Und der Kämpfer gibt genau die richtige Antwort. Was spielt es für eine Rolle, wie ich heiße? Es spielt keine Rolle, wie ich heiße. Es kommt nicht auf meinen Namen an, sondern es kommt auf den Namen an, den ich dir geben kann. Ich sag's nochmal, es kommt nicht auf meinen Namen an, sondern es kommt auf den Namen an, den ich dir geben kann. Es kommt auf das an, was ich aus dir machen kann, was aus dir werden kann durch mich. Und dann segnet er ihn. Wie das aussieht, wissen wir leider nicht. Aber wir wissen, dass danach alles sich verändert. Ja? Dieser Kampf, der ihm bevorsteht, wird zum Segen. Das wird kein Kampf, sondern es wird eine Versöhnung. Und dann beginnt die Geschichte Israels eigentlich an diesem Punkt. Und der letzte Satz ist der schönste. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber der letzte Satz ist wirklich der schönste. Ja. Das ist das gute Ende von einer Geschichte, die ich versucht habe, euch feurig zu erzählen hier. Nämlich dieser Satz, und als er an Penuel, also an Gottes Angesicht, vorüber war, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte aber wegen seiner Hüfte. Was für eine Vorstellung. Ja. Da steht Jakob, die Sonne geht auf, sie scheint ihm ins Gesicht und er geht als Sieger aus diesem Kampf hervor und er hinkt. Er ist gesegnet und er hinkt. Und er wird hinken bis zum Ende seines Lebens, aber er wird trotzdem Sieger sein. Und was ist das für eine Botschaft für uns heute Morgen, ja? Dass wir hinken und Sieger sein können. Vielleicht haben die ein oder anderen Christen, gerade so jüngere Christen oder die frisch im Glauben sind, so die Vorstellung, wenn ich Christ bin, dann muss alles makellos sein, ja, dann muss alles perfekt sein. Dann muss mein Lebenslauf ab dem Moment, wo ich Christ geworden bin zumindest, muss reibungslos verlaufen. Dann muss alles irgendwie glatt sein und vielleicht optimalerweise muss ich sogar noch irgendwie gut aussehen für den Herrn. Ja, aber so ist die Bibel nicht. Ja, die Geschichten in der Bibel erzählen keine makellosen Geschichten. Die erzählen keine Geschichten von reinen Händen und weißen Herzen oder reinen Herzen. Die Reinheit, die kommt allein von Jesus. Aber die Narben, die dürfen sein. Ja? Und das Hinken, das darf sein. Weil das sind Geschichten, die wir mit Gott geschrieben haben und die uns daran erinnern, dass Gott unsere Kämpfe in Sieg verwandelt hat. Und ich habe das schon mal in der Predigt gesagt, ich will euch an dieses Bild erinnern von der Gnu-Herde. Ja, es gibt diese in den Gnu-Herden, die strengen sich immer an, die Gnus, wenn sie krank sind oder wenn es ihnen schlecht geht, das möglichst nicht zu zeigen. Ja, weil die wissen, da stehen die Löwen, die stehen da drumherum um die Gnu-Herde, ja, oder die Krokodile, die sitzen im Fluss und die gucken, welches ist das schwächste Gnu. Und wenn sie das schwächste Gnu sehen, und wissen, das hinkt, das muss nur einmal kurz gehinkt haben, die Löwen, die sehen alles, dann wissen die, dieses Gnu ist dran. Sobald ich dieses Gnu irgendwie zu packen kriege, dann ist das dran, weil das kann sich nicht wehren. Und manchmal hat man das Gefühl, bei uns Christen ist es so wie bei so einer Herde Gnus. Ja? Wir denken, oh, der Löwe, der schleicht herum, ja, sagt die Bibel auch, euer Feind, der schleicht herum wie ein brüllender Löwe, ja. Und deshalb geben wir uns Mühe und versuchen keinem zu zeigen, wo unsere wunden Stellen sind, ja, wo unsere hinkenden Stellen sind. Wir versuchen keinem unsere Narben zu zeigen, damit wir möglichst stabil, vorzeigbar aussehen, damit wir nicht als Erste gefangen werden. Aber durch Jesus, der uns beschützt, ja, und Jesus, der unsere Herde zusammenhält, kriegen wir die Erlaubnis oder werden wir sogar dazu aufgefordert, uns ruhig als hinkende Gnus zu zeigen. Ja, wir dürfen hinken. Wir sollen sogar hinken, weil unser Hinken die Geschichte von Gottes Segen in unserem Leben erzählen kann. Und unser Hinken muss nicht nur die Geschichte von einem Unentschieden sein, sondern unser Hinken kann und soll, und dazu will ich euch heute Morgen ermutigen, die Geschichte eines Sieges sein. Ich habe mal beim Pfadfinderlager mir in die Hand gehackt mit einem frischen, neu gekauften Fiskars-Beil, ja. Das hat geblutet wie verrückt. Ich war im Krankenhaus und dann hat die Frau im Krankenhaus zu mir gesagt, die Ärztin hat gesagt, weißt du was, wir nähen das jetzt schön und dann sieht man davon nie wieder was. Und dann habe ich gesagt, ich will aber, dass man diese Narbe sieht. Ja, weil ich will mich doch an dieses Lager erinnern. Ich will mich doch daran erinnern, dass ich tapfer war, ja, und dass ich dieses Fiskars-Beil geschwungen habe wie ein Held. Und das will ich euch heute Morgen mitgeben. Ihr dürft stolz sein auf eure Narben, weil Gott sie zum Sieg machen kann. Amen.